Ganz kurz mal da bleiben. Eine bedrückende Geschichte, ne? Mich hat es ganz besonders bedrückt. Ich habe neulich einer Oma über die Straße geholfen und dachte, ich kriege einen Punkt. Ich habe sie auch gefragt, wohnen Sie da drüben? Sagt sie, nee, da steht mein Motorrad. Wie werde ich denn da Punkte gekriegt? Das wusste ich, du verteilst nur halbe. Ja, halbe Punkte. Eine bedrückende Geschichte. Ich habe die schon mal gesehen gehabt und sie lässt mich nicht los. Bevor ich noch ein Stück über diese Geschichte mit euch nachdenken möchte, zunächst erstmal, ihr der Carsten hier von Neugierde stirbt, ich bin 45. Und eine zweite, was ihr euch fragt, warum hat er keine Krawatte dran? Wer hat sich das schon gefragt? Tja. Okay, danke. Das hat einen Grund. Ich predige eigentlich immer mit Krawatte. Und ich habe mir die ganze Woche über schon eine zurechtgelegt für heute nach dem Finale, eine rote. Und die wollte ich heute ranmachen und mich freuen über den Finalausgang gestern beim Pokalfinale. Und dann musste ich heute früh im Gottesdienst diese hier tragen. Und da habe ich gesagt, Nachmittag mache ich nicht nochmal eine gelbe ran. Unser ganzer Kirchenvorstand saß mit gelben Hemden heute da. Wie auch immer, woran glauben wir? Unabhängig von dieser Geschichte oder vielleicht gerade wegen dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben. Woran glaubst du? Als wir diesen Gottesdienst vorbereitet haben, da hatte ich vorgeschlagen, mal über dieses Thema nachzudenken. Wir haben in unserer Gemeinde in Zwickau im letzten Jahr eine ganze Gottesdienstreihe zum Glaubensbekenntnis gemacht, wo wir uns diesen Fragen gestellt haben. Und bei uns werden die sonntäglichen Gottesdienste immer in Teams vorbereitet, wie ihr das ja auch kennt, in GoX-Gottesdienst. Und wir sind manchmal ganz schön ins Stolpern gekommen auf die Frage, woran glauben wir denn wirklich? Wenn wir von Außenstehenden gefragt werden, wenn der Außenstehende vielleicht noch ein naturbelassener Heide ist, da soll es ja einige in Sachsen geben. Woran glauben wir? Im normalen Gottesdienst beten wir jeden Sonntag das sogenannte Glaubensbekenntnis. Und da stehen ganz verrückte Dinge drin. Und da wird es noch viel verrückter als die Frage, ist Jesus übers Wasser gelaufen? Und da steht etwas drin und das haben sich das Vorbereitungsteam für heute gewünscht. Ein Thema, wo ich sagte, naja, ob ihr das wirklich wollt, Jesus 2.0. Ihr habt es gewollt, ihr seid schuld. Wir beten im Glaubensbekenntnis unter anderem, ich glaube an Jesus Christus. Das ist ja schon mal schön und wir haben gerade gesehen, das ist der die Gutscheine ausstellt. Aber dann geht es weiter, der ist gestorben und begraben und hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Und er sitzt zur Rechten Gottes und von dort wird er wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und er wird eine neue Erde bauen, einen neuen Himmel. Bernd, du hast es vorhin gerade vorgelesen. Und er wird konsequent sein. Und es werden sich an ihm Geister scheiden. Und es werden sich an ihm Menschen scheiden. Ihr merkt, dieses Thema Jesus 2.0, das ist schon ganz schön speziell. Es ist ein Thema, um das wir Theologen uns auch relativ gern drumherum drücken. Es kommt nicht so oft vor in den Predigtreihen, die wir normalerweise haben. Warum ist das so? Zum einen, dieses Thema, ich habe hier mal ein altes Bild, was in Danzig hängt, genommen, Jesus der Weltenrichter. Zum einen ist dieses Thema sehr persönlich. Wir haben es gerade gemerkt, hier, wenn es darum geht, um Himmel und Hölle, um die Frage, ob Jesus wiederkommt oder nicht, dann hat das was mit mir persönlich zu tun. Da geht es nicht mehr darum, ob mein Nachbar gut mit Rosen umgehen kann. Da bin ich gefragt. Es ist ein Thema, das ist unpopulär. Und es ist natürlich ein Thema, das durch unsere Kirchengeschichte, durch unsere Geschichte der Gemeinde von Jesus negativ belegt ist. Jesus, der Weltenrichter, du hast vorhin gestockt beim Vorlesen, Bernd, bestraft die Menschen. So lesen wir das. So hören wir das vielleicht auch. Spricht man dieses Thema heute an, dann bekommt man ganz schnell einen in den Kopf geworfen, Mensch, das Evangelium ist doch eine Frohbotschaft. Da geht es darum, Leute zu gewinnen, ihnen deutlich zu machen, das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann, ist Jesus. Und dann kommt ihr Christen und droht mit solchem Zeug. Das Evangelium ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft, steht dann regelmäßig in irgendwelchen christlichen Medien. Wir haben so viel Gutes über das Leben mit Jesus zu sagen. Euch als Gemeinde. Da könnten wir wochenlang darüber reden, wie schön es ist, dass wir Christen in allen Generationen miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Muss man dann über dieses Thema Hölle oder was auch immer das sein mag, überhaupt nachdenken? Oder kommen wir nicht alle irgendwie in den Himmel, wie es so ein Karnevalssauflied sagt? Kennt ihr, ne? Willi Milovic. Wir kommen alle in den Himmel. Wird immer so bei diesen Karnevalsfest-Dingen gesungen. Brauchen wir den Himmel überhaupt? Kommen wir nicht als Christen ganz gut damit hin, uns damit zu beschäftigen, welche Verantwortung wir auf dieser Erde haben? In der Bewahrung der Schöpfung, in der Frage nach der Gerechtigkeit unter uns. Warum müssen wir überhaupt über dieses Thema Himmel reden? Sollten wir es nicht einfach ausklammern und sagen, der Herr Jesus wird es schon irgendwie machen? Ist er vielleicht dieser Himmel auch eine Ausrede und eine Vertröstung der Armen der dritten Welt oder derer, die vielleicht nicht so helle im Kopf sind, damit sie was haben, auf das sie sich freuen können? Haben wir nicht auch gerade die wir in der Vergangenheit so viel vom Himmelreich Jesus geredet haben, die Erde zur Hölle gemacht? Von Kreuzzügen über Hexenverbrennung bis zum Boykott der Naturwissenschaften, bis dahin, dass Christen zu Tokyo-Hotel-Konzerten gegangen sind und Ähnlichem. Und wenn man schon in dem Himmel streiten kann, was ist mit der Hölle? Mit dem Reich der Toten, so steht das jetzt in unserem Glaubensbekenntnis. Das steht übrigens im griechischen Urtext dieses Bekenntnisses nicht. Dort steht das Wort Gehenna und das übersetzt Luther mit Hölle. Erst im Jahre 1971 wurde dieser Begriff in das Glaubensbekenntnis in Deutschland aufgenommen. Reich des Todes. Vielleicht auch deswegen, weil uns Christen das Wort Hölle peinlich ist. Gibt es eine Hölle? Sowas hier, wie sich das die alten Menschen damals vorgestellt haben, vor 500 Jahren. Teufel, die mit feurigen Zangen die menschlichen Seelen quälen, große Kochtöpfe, ewige Pein. Und war nicht die Hölle über Jahrhunderte auch ein Druckmittel der Kirche, um ihre Vasallen niederzuhalten? Ich meine, die Physik des Erdkerns hat uns deutlich gezeigt, dass im Innern der Erde glühende Lava ist und kein Teufel mit drei goldenen Haaren. Himmel und Hölle und dann als Krönung noch der Begriff Weltgericht, das entscheidet darüber, wo Menschen sich einmal in der Ewigkeit aufhalten werden. Leute, wenn wir damit nach Chemnitz rein in die City gehen und uns in irgendeine beliebige Straßenecke bei der Galeria Kaufhof hinstellen und davon reden, was denken denn die Leute von uns? Die denken von uns, ihr habt alle einen an der Waffel, aber einen mächtigen. Und trotzdem beten wir das jeden Sonntag im Gottesdienst. Stehen wir zu dem als Christen oder nicht? Oder ist es nicht auch ungerecht, gerade dieser Frau von Boden, so Luise, gerade Luise gegenüber, zu sagen, die hat doch ein tolles Leben gelebt. Hat sogar im Kirchenchor gesungen. Das macht nicht jeder. Ach gut so. Na echt, ist das so. Und manchmal ein Gemeindegesang hört, sagst du dir, bloß gut, dass die nicht in den Kirchenchor gehen. Wir hatten mal früher in meiner ersten Gemeinde eine Frau, die war ausgebildete Opernsängerin und die war dann weit in die 80 und die sang immer ihren Takt durch, egal wie der Kantor gespielt hat. Oh. Nein, liebe Brüder und Schwestern, dieser Teil des Glaubensbekenntnisses, den ich euch vorhin gerade angeworfen und auch vorgelesen habe, der berührt einige wunde Punkte in uns. Lügen wir, wenn wir ihn beten? Kannst du das so glauben? So wie du vielleicht andere Dinge aus dem Glaubensbekenntnis glauben kannst. Kannst du diesen Punkt so glauben? Ich würde gerne mit euch mal bei dem Begriff bleiben, den die deutschen Kirchen 1971 aus dem Glaubensbekenntnis entfernt haben. Hölle. So wörtlich kommt er im Neuen Testament eigentlich nicht vor. Aber die Bibel redet auch nicht irgendwie metaphysisch davon, dass das, was in diesem feurigen Pfuhl, was du vorgelesen hast, Bernd, dass das alles nur Bilder wären für eine schreckliche Unbeschreiblichkeit. Martin Luther hat schon mit dieser Frage gekämpft und er hat geschrieben, davon, dass es einen besonderen Ort geben sollte, in dem die verdammten Seelen jetzt sind, wie es die Maler malen und die Bauchdiener predigen, davon halte ich nichts. Luther. Ups. Keine Lokalisierung der Hölle des Totenreiches, kein Termin, wann sie beginnt, werden in der Bibel benannt. Sie ist nicht auf die Zeit nach dem Tod beschränkt. Das wissen wir auch aus der Bibel, aus biblischen Geschichten. Sondern, und ich glaube, das meint Luther, kann uns jetzt schon hier und jetzt in ihr dämonisches Kraftfeld ziehen. Aber was ist Hölle? Eine schlimme Unbeschreiblichkeit? Ich fand bei einem Theologen einen Satz, der hat mir geholfen, das zu verstehen. Er sagt, die Hölle ist die Gottesferne in jeder Gestalt. Woran merkt man, dass das ein Theologe geschrieben hat? Alle Substantive. Gottesferne. Man kann nur sagen, Hölle ist das, wo ich weit weg von Gott bin. Das wäre deutsch, das ist theologisch. Ich bin aber selber auch ein Theologe, von daher. Die Bibel beschreibt Hölle, das Getrenntsein von Gott, als ganz schrecklich. Und damit meint sie nicht die Brandblasen, sondern das völlige Verstoßensein, das ohne Hoffnung sein, das Wissen, es gibt keine Vergebung, keinen Gott, keine Liebe. Wer von euch Schülern hat in den letzten Jahren, oder die Schüler waren, Hamlet lesen müssen in der 11? Hast du es wirklich gelesen in Hamlet? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das Edle im Gemüt, ja. Im Hamlet gibt es eine Stelle, die für mich sehr schön beschreibt, was mit Hölle gemeint sein kann. Der Mörderkönig Claudius, der seinen Bruder hat umlegen lassen, der dem Hamlet ans Leder will, der sagt, beten kann ich nicht. Beten kann ich nicht. Er sagt nicht, beten will ich nicht oder ich brauche das nicht. Beten kann ich nicht, ich kann es nicht. Er kann keine Beziehung zu Gott aufbauen. Schwestern und Brüder, das ist Hölle. Sie ist nicht nur ein Teilaspekt des Lebens nach dem Tod, sondern etwas, was mein Leben jetzt schon prägen kann. Und damit wirkt diese Ewigkeit, die wir vorhin im Schauspiel gesehen haben, hinein in unseren Alltag, hinein in unser Jetzt. Der Text, den der Bernd uns gelesen hat, der ist nicht nur, aber auch etwas, was eine Zukunft beschreibt, sondern etwas, was unsere Gegenwart prägen muss, auch als Christen. Lebe ich in einer Verbindung mit dem lebendigen Gott oder nicht? Und wenn ich diese Verbindung, diese Beziehung jetzt nicht lebe, dann ist das die Vorstufe der Hölle. Dann ist Gott aber trotzdem immer noch da und hofft bis zu meinem letzten Japser, dass ich mir es nochmal anders überlege. Und wenn ich es nicht tue, dann spricht die Bibel, und das müssen wir deutlich sagen, von einer Konsequenz, die dich daraus ziehen muss. Die Bibel sagt, wer mit Jesus lebt, wird ewig leben. Und sie sagt auch, wer das nicht will, hat sein Heil endgültig verwirkt und wird aus dem Vaterhaus Gottes ausgeschlossen bleiben. Das ist keine Strafe, das ist ein falsches Verständnis, sondern das ist konsequent. Gott ist konsequent. Die Bibel redet davon, dass Gott unsere Entscheidungen akzeptiert. Martin Luther schreibt das wunderbar von der Freiheit des Willens. Wir entscheiden selber, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, bei Jesus oder nicht. Und Gott pfuscht uns da nicht rein, er lädt uns ein. Das fasziniert mich. Trotzdem muss man so viel über die Hölle reden. Jesus bietet doch ewiges Leben an. Das letzte Gericht gilt nur denen, die Jesus abgelehnt haben, und damit meint Gericht eben, wie gesagt, nicht Bestrafung, sondern die Tatsache, dass Jesus die Lebensentscheidung eines Menschen für oder gegen ihn akzeptiert. Es gibt eine biblische Geschichte, die das ein ganzes Stück beschreibt, die dieses Dilemma beschreibt zwischen dieser anderen Welt Gottes und unserer jetzigen. Es ist die Geschichte vom armen Mann und dem reichen Lazarus. Kennt die jeder? Sonst erzähle ich sie kurz. Was habe ich gesagt? Sehr schön, die Leute hören zu. Danke. Ein reicher Mann kümmert sich einen Dreck um die Armen und einen Dreck um Gott und er landet in dieser Gottesferne und bittet, dass sein Bruder, seine Brüder gewarnt werden durch Lazarus, der in der anderen Parallelwelt ist, in Gottes neuer Welt. Er sagt, ich leide Pein in diesen Flammen. Und das griechische Wort, was dort steht, das meint nicht zwingend nur die Flammen, die im Hintern warm werden, wenn ich mich auf den Ofen setze, sondern das meint auch mein Herz. Ein Leben ohne menschliche Wärme, ohne Liebe, ein Leben ohne Zukunft. Ich hatte vor vielen Jahren in der Seelsorge ein junges Mädel, die war Grufti. Und die war so dabei, zum Satanisten zu mutieren. Und sie fand das ganz toll. Stammte aus einer christlichen Familie, die Eltern aktiv in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Die ging auch weiterhin in die junge Gemeinde. Aber sie sagt, es ist doch faszinierend, dass man auch mal andersrum denkt. Dinge auch mal ganz anders hinterfragt. Sie wurde dann wieder Christ. Aufgrund dieser Frage, ein Leben ohne Gott, das bedeutet in allem das Gegenteil. Liebe, Hass, Freude, Unzufriedenheit und. Und für mich persönlich, muss ich sagen, gab es ein Schlüsselerlebnis, warum ich nicht in die Hölle möchte. Ein Ort ohne Zukunft, ohne scheinbare Zukunft. Gibt es hier jemand von euch, der bei der Nationalen Volksarmee wie ich versucht hat, den Kommunismus zu beschützen? Ja, ihr wisst, wovon ich rede. Es ist einige Jahre her, ne? Da war ich 18 Jahre alt und musste für 18 Monate in eine Kaserne ziehen, die da hinten, um den Sozialismus zu beschützen. Das gelang mir natürlich nicht, aber ich erinnere mich noch an den ersten Tag in diesem Gebäude in Erfurt. Es war grauenhaft. Vor mir lagen 18 Monate eingesperrt, uniformiert, ohne freie Entscheidung über meine Zeit, ohne Gelegenheit, was Vernünftiges zu tun. Wir mussten jeden Tag Auto waschen. Jeden Tag! Ich meine, das gibt es in manchen Dörfern auch. Aber unsere Autos standen, die fuhren ja nicht mal. Toll, ne? Du kriegst eine ganz persönliche Beziehung zu so einem LKW. Oh, hallo Schmiernippel, haben wir uns gestern schon getroffen? Furchtbar. Mir standen in dieser Zeit 18 Tage Urlaub zu, das war in der DDR so, 18 Tage für 18 Monate. Aber was war das schon gegenüber einem Drill, Kasernenjargon und kommunistisch verbrämten preußischen Militarismus? Als ich dort eingezogen bin in die ersten Tage, dachte ich, wie willst du diese Ewigkeit 18 Monate aushalten? Ich weiß, dass es Menschen gibt, wir haben in unserer Gemeinde ein Ehepaar, die sind in der DDR-Zeit wegen ihres Glaubens inhaftiert worden. Das war nochmal ein Zacken schärfer, da getraue ich mich gar nicht, über dieses Thema mit denen zu reden und zu sagen, ich habe was Schlimmes erlebt. Aber mir hat das damals deutlich gemacht, was es heißt, eine Welt ohne Liebe zu erleben. Eine Welt, die keine Zukunft hat. Wo alles nur immer wieder abläuft, immer wieder, jeden Tag das Gleiche, jeden Sonntag Mohnkuchen. Ich habe vorher Mohnkuchen geliebt. Jeden zweiten Sonntag Hasenbraten. Ich wusste nicht, ob der Hase vorher Miau gemacht hat. Und so weiter und so weiter. Ein Leben ohne Zukunft. Das, so sagt die Bibel, das steht dem Menschen bevor, der sich nicht jetzt für Jesus entscheidet. Das ist keine Drohgebärde der Bibel. Überhaupt nicht. Aber es ist eine Ehrlichkeit der Bibel, dass sie überhaupt davon redet. Dass es diese andere Ewigkeit neben dem Leben mit Jesus auch gibt. Und die Botschaft der Bibel, und jetzt kommen wir zum Positiven, heißt, Gott will das nicht. Und ich will in diese Hölle auch nicht hin. Gott will das nicht. Nicht mal der Teufel will in die Hölle, so beschreibt es die Offenbarung. Nicht mal Satan, das Hiob-Buch in der Bibel, ja ganz normal vor Gott treten kann, wie andere Engel auch. Nicht mal der will in diese Gottesferne der Lieblosigkeit. Er wird hineingeworfen, so beschreibt es der Seher Johannes in der Offenbarung. Ich will dort nicht hin. Und der Einzige, der mich davor retten kann, ist Jesus. Der Herr über Leben und Tod. Wer in Gottes Gegenwart ewig leben will, dem wird diese Gegenwart geschenkt. Und wer das nicht will, dem wird sie nicht aufgedrängt. Gott ist da nur konsequent. Aber die Frage heißt natürlich, Wie sieht diese Alternative aus, die Gott uns anbietet? Es sagt sich so leicht, hol einen Gutschein. Es sagt sich so einfach, sei Christ. Toll. Großes Kino. Übrigens Kino, ich finde eure Stühle ganz toll. Wie sieht diese Alternative aus? Wie komme ich wirklich zu diesem Gutschein? Wenn ich in meinem Leben einmal entschieden habe, ich möchte in diese Hölle nicht hin. Ich will da nicht hin. Mir graut's davor. Wie sieht die Alternative für uns aus? Denn hier, so haben wir gerade gelernt im Schauspiel, entscheidet sich diese Frage. Und wir haben eine junge Frau bei uns in der Gemeinde, die ist in einem unserer Gottesdienstteams. Sobald wir auf solche Fragen kommen, sagt sie immer, und wie sieht das praktisch aus? Ich will das haben. Ja, sie will dann aber ganz klar, sie ist Ärztin, die sagt, wie auf dem OP-Plan, da will ich wissen, wer wann dran ist und wann was dran ist. Ich finde das toll. Wie sieht das praktisch aus? Nun, es ist ein weites Feld. Zunächst einmal ist es die Frage, wie sehe ich mein Leben überhaupt? Wenn ich über ewiges Leben nachdenke, über das, was Jesus mir schenken will, dann ist mein Leben ja nicht nur einfach eine Vorstufe, die darüber entscheidet, sondern was für eine Vorstufe ist das? Ich weiß nicht, gibt es hier in der Gemeinde Leute, die im Ehepaarkreis vom Kurt Streuer sind? Ach, hallo. Wir waren in Reutnitz zusammen, erinnern Sie sich? Ich durfte dort von dem Besuch der Weltmissionskonferenz in Kapstadt erzählen und dann über unsere Gemeinde. Und eine Dame, die fragte mich dann, wenn ihr so neue Wege geht, so moderne Gottesdienste macht und so, was sagen denn dann die Älteren dazu? Und ich sagte dann, ja, wir haben schon ein paar Senioren, die so über 60 sind und die arbeiten halt mit. Manche, die mosern ein bisschen rum, aber sie gehen nicht weg. Und habe weiter von meinen Senioren erzählt, die ich sehr lieb habe. Und dann war der Vormittag zu Ende und wir sind auseinandergegangen. Und in Reutnitz gibt es optimal für solche Rüstzeiten mit Älteren einen Fahrstuhl. Und Johannes sagte, nimm den Fahrstuhl. Ne? Johannes, ich gestehe, es war mir ein bisschen peinlich. Aber ich habe den Fahrstuhl genommen mit meinem Beamer und meinem Laptop und da stieg eine Dame ein und ich sagte, ich freue mich, dass du vorhin von Senioren gesprochen hast mit über 60. Ich bin 81. Und ich sage, ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sagt sie, ach, das verstehst du auch nicht, du brauchst noch ein paar Jahre. Sie sagte dann zu mir, weißt du, eigentlich müssen wir überhaupt nicht drüber reden, warum in eurer Gemeinde, ob alte oder junge, Dinge schön und gleich finden. Entscheidend ist, dass ihr es zusammen macht. Weißt du, es ist egal, ob ich 81 bin oder eine Seniorin bin, sagte sie mir. Auf die Ewigkeit gerechnet bin ich gerade mal ein neugeborenes Baby. Da blieb mir die Spucke weg und ich wusste nichts zu sagen. Das passiert mir nicht zu oft. Und dann hat diese Frau übers ganze Gesicht gelacht und gelacht und gelacht und jede Falte lachte mit. Ich bin ein Baby. Ist mir bewusst, dass ich aus der Sicht der Ewigkeit nur marginal älter bin als ihr? Oder als du da hinten? Ist uns das bewusst? Mich hat diese Dame fasziniert. Mich hat fasziniert, dass sie ihr Leben, dass sie ihr Alter aus diesem Blickwinkel sehen kann. Und ich wünschte mir das, sollte ich mal 81 Jahre alt werden, auch von ganzem Herzen, dass ich entdecke, unser Leben ist ein Kleinkindstadium. Das ist jetzt verrutscht in der Folie, aber das ist nicht schlimm. Auf die Ewigkeit gerechnet bin ich ein Baby. Bei aller Last des Alters, die es bei euch alten Geschwistern vielleicht so sind, bei allem Klagen über eure Beschwerden, mir selber, ich merke auch schon jeden Wetterwechsel mittlerweile im Knie, die Schraube, die da drin ist, tut dann immer weh. Bei all dem, wo ich das merke, ich werde alt, ich werde klapprig, es ist ein Kleinkindstadium. Ich bekomme von Jesus eine Alternative geschenkt, die heißt, du bist ein ganz junger Mensch. Du mit 45, du mit 75, du mit 85. Das ist für mich, wisst ihr, keine billige Jenseitsvertröstung. Für mich hat das was mit einem Perspektivwechsel zu tun. Wenn wir von diesem Fokus her leben, wir wollen A, nicht in die Gottesferne, wir wollen B, das ewige Leben als Christen, dann wendet sich mein Blickwinkel über diese Welt hin total. Der Blickwinkel der Ewigkeit entspannt mich. Das ist die richtige Folie. Er entspannt uns davon, alles, was man erleben kann und muss, aus der Sicht des Zeitgeistes in dieser Welt erleben zu müssen. Der Blickwinkel Ewigkeit relativiert meine Anstrengungen und meinen Blick auf diese Erde. Der Mainstream lehrt uns, gestalte dein Leben, mach es lebenswert. Wenn du nur Leistung ablieferst, dann kannst du irgendwann mal mit deiner Familie nach Mallorca auf eine Finca ziehen, mit Wolfgang Petri als Nachbarn. Und wenn nicht, naja, dann, wenn du viel Geld hast, gehst du in die Schweiz, da gibt es eine Spritze. Und wenn du kein Geld hast, dort ist der Bahndamm. Und dann kann man, so nennt man das heutzutage, sein Leben selbst würdevoll zu Ende bringen. Auf dem Bahndamm. Nein, sagt die Bibel. Nein, genau das alles nicht. Gott will, dass du ewig lebst. Gott will kein Gericht. Gott will deine Rettung. Und wir dürfen als Christen ganz neu von dieser Hoffnung auf die Ewigkeit reden. Wir müssen das. Wir sind es unseren Mitmenschen schuldig. Und wenn sie uns für plemplem halten, uns muss man es abspüren, dass wir Leute sind, deren Fokus über den zuklappenden Sargdeckel hinausweicht. Hinausweist. Es gibt einen Bibelvers, den der Prediger schreibt. Und der fasziniert mich. Ich habe jedes Jahr mindestens einmal Gelegenheit, über diese Stelle im dritten Kapitel des Prediger zu predigen. Und mich fasziniert genau dieser Vers. Da heißt es ja, alles hat seine Zeit, ne? Das Nähen und Zerreißen und das Leben und das Sterben und das Steine sammeln und das Steine wegschmeißen. Die meisten von euch kennen den Text, aber der Schlüsselvers dieses Textes ist der. Gott hat die Ewigkeit in das Herz eines jeden Menschen gelegt. Wenn du tief in dir diese Sehnsucht hast, ich möchte gern ewig leben, mir reichen die 85 Jahre hier nicht. Oder die 70 Jahre und alles, was darüber ist, ist ja erbrechend. Ne? Wer kotzt, lebt länger. Das Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Böser alter Predigerwitz, muss man nicht erzählen. Es ist falsch zu behaupten, dass Gott sich den Tod wünscht. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. In der Schöpfung ist das angelegt, dass wir auf Ewigkeit hin leben sollen und davon reden dürfen und davon geprägt sein dürfen. Gott will nicht unsere Vergänglichkeit. Gott will nicht den Tod. Der Tod ist der Feind Gottes, der zuletzt besiegt wird. Gott hat den Menschen auf Ewigkeit hin angelegt. Und diese Sehnsucht ist nicht meine Sehnsucht oder ein frommer Wunsch. Nein, wer diese Sehnsucht hat, der lebt seine Bestimmung vom Schöpfer her. Ewigkeit ist der Wille Gottes für jedes Leben, für deins, für das deines Nachbarn, der dir vielleicht Rosen verschneidet, indem du vielleicht auch mal was von Herrn Jesus erzählen kannst, sollst, musst, Entschuldigung. Und Ewigkeit beginnt, und das sagt Jesus deutlich, dort, wo wir uns als Gemeinde treffen. Wenn jemand wissen will, wie Ewigkeit ist, dann muss er in die Gemeinde kommen, weil dort begegnet er Menschen mit dieser Sehnsucht. Und ich hoffe, dass unsere Gemeinden, ich glaube, ihr seid aus mehreren Gemeinden, nicht alle nur aus Witschensdorf, dass unsere Gemeinden so ein Ort sind und wenn sie es noch nicht sind, hoffentlich bald werden. Welche Rolle spielt dieses Denken, wir sind schon ein Blick in den Himmel, welche Rolle spielt dieses Denken in der Arbeit unserer Gemeinden? Das müssen wir uns immer wieder fragen. Wer von euch ist Kirchvorsteher in einer Gemeinde irgendwo? Das sind doch einige. Prüfen wir unsere Gemeindearbeit doch mal an diesem Satz. Spürt man unseren Gemeinden ab, dass dort Menschen leben, die schon in der Ewigkeit von Jesus leben? Leben wir diesen Perspektivwechsel? Ich habe 16 Jahre lang Jugendarbeit gemacht, hat also immer mit jungen und fitten Menschen zu tun und musste mit denen klettern und Rad fahren und Kanu fahren und schwimmen und tauchen und ganz furchtbar durch ganz Europa reisen, leiden für den Herrn und so. Ich bin seit einem Jahr wieder in der Gemeinde und ich genieße es. Ich genieße es, dass wir Gemeindeglieder haben, die sind gerade erst geboren, die sind noch ganz neu, die riechen noch nach Laden im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir haben Gemeindeglieder, wir haben einen ganz aktiven, der ist 88 Jahre alt und erzählt uns immer von seinem Glauben. Und dieser ganzen Bandbreite Ewigkeit zu erleben, das fasziniert mich. Es gibt keinen Ort in unserem Land, wo das noch so möglich ist. Außer in der Gemeinde. Und deswegen, ich glaube, ist es wichtig, auch als Gemeinde von dieser Perspektive Ewigkeit her zu leben. Wie können wir uns dabei unterstützen, auf dem Weg halten? Wie können wir uns dabei auch hinterfragen? Lebst du so, wie sich Gemeinde als Blickwinkel in die Ewigkeit darstellt? Lebst du persönlich so? Lebt die Gemeinde so? Das müssen wir uns fragen. Und dann, wenn wir merken, wir haben da einen Fehler gemacht, auch als Gemeinde oder als Einzelner, Leute, lasst uns auf dem Weg bleiben, auf diesem Weg in die Ewigkeit. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und dazu gehört, dass wir uns immer wieder vergeben, wenn wir vom Weg abweichen, auch miteinander. Uns auch das zu hinterfragen. Ich bin sehr dankbar, dass wir in unserer Gemeinde jetzt gerade unter den Mitarbeitern ein Vertrauensverhältnis haben, wo einen Leute auch mal kritisch hinterfragen. Es ist sogar manchmal so, dass in der Predigt Leute rufen, da bin ich nicht einverstanden. Unser 88-Jähriger zum Beispiel. Der sagt, was meinst denn du da? Er sagt, hast du das Hörgerät an, hast du noch nicht verstanden oder hast du im Kopf nicht verstanden? Er sagt, komm mir nicht so. Ich genieße das. Ich genieße das. Er heißt auch Werner, wie der Werner aus dem Schauspiel vorhin, der mich dann auch hinterfragt, mir auch auf die Füße tritt und andere machen das auch. Das ist Blickwinkel Ewigkeit, Schwestern und Brüder. Die Beschwerlichkeiten des Lebens zu teilen, uns auf dem Weg, auf der Spur zu halten, wie das in einer vernünftigen Wandergruppe so ist. Und es ist natürlich unser genuinster Auftrag, dass wir andere Menschen zu diesem Perspektivwechsel Ewigkeit einladen. Ich habe es vorhin den beiden Moderatoren gesagt, ich bin begeistert von diesem Fenster hinter mir. Weil oben drüber steht der wichtigste Auftrag, den wir haben als Christen. Jesus sagt nicht, trefft euch sonntags in schönen Räumen, hört einem Mann zu im schwarzen Langgewand mit Sabberlatz. Ja, das war mal der Sabberlatz früher, genau. Aber wehe, Pfarrer macht das heute. Nein, Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht Menschen zu meinen Nachfolgern. Ihr seht das hier, ihr Wittgensdorfer, jeden Sonntag diesen Auftrag, hier oben. Wenn er hier rausgeht, er geht dort raus meistens, glaube ich, dann beginnt der Ort, wo Glaube gelebt werden muss. Wo dieser Perspektivwechsel Ewigkeit bei den Menschen passieren muss, hier in eurem Ort, da wo ihr arbeitet, da wo ihr eure Freundeskreise habt. Die Gemeinde als jetzt schon Ort der Ewigkeit ist kein exklusiver, kein ausschließender Ort, sondern eine offene Gemeinschaft. Und wenn wir so leben, dann dürfen wir voller Freude auf das hinleben, was wir im Glaubensbekenntnis beten. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich finde es schön, dass im Alten Testament bereits von diesem Tag die Rede ist. Dort heißt er nicht das Gericht oder nur an ganz wenigen Stellen. In den meisten Bibelstellen heißt er Yom Yahweh, der Tag des Herrn. Der Tag, an dem wir den sehen dürfen, wie er wirklich ist. Jesus, unseren Heiland. Und dieser Jesus sagt, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, das ist der Gutschein. Dann kann ich beten. Ich glaube an Jesus Christus, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und die beiden letzten Sätze der Bibel, die beschreiben genau das. Dort heißt es, es spricht dies, der genau das bezeugt. Ja, ich komme bald. Und die Antwort des Johannes, die Antwort von uns, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.
Bevor die Band mit uns zusammen wieder zwei Lieder singt und musiziert, habt ihr Gelegenheit, während dieser Zeit die zwei Zettel zu nutzen, die bei euch liegen, die gelben und die blauen, die einen für Gebetsanliegen, die anderen für Fragen an den Prediger. Traut euch ruhig zu fragen, traut euch auch eure Gebetsanliegen zu schreiben. Für die wollen wir dann zusammen beten. Aber jetzt erstmal die Frankenberger Band, wo niemand aus Frankenberg ist.